Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Commander Kompass Folge diese Woche oder zur ersten, wenn ihr die als erste angeklickt habt. Wir haben dieses Wochenende ein Double Feature und der Grund ist, dass wir ja letzte Woche uns unterhalten haben über die Precons und das alles in einem sehr lustigen Rahmen gemacht haben und ein bisschen in Character gewesen sind und dann dachten wir uns so ein bisschen, vielleicht machen wir doch noch mal eine zweite kleine Folge zu den Precons, weil die kommen nur einmal im Jahr und wir geben einen kleinen Upgrade-Guide gerade für die Einsteigerinnen und Einsteiger unter unseren geschätzten Hörern und Hörerinnen. Und wen, wenn nicht den absoluten, die Koryphäe der Magic-Beginner-Podcasts, kann man sich da an Bord holen als den Commander-Amateur, den ich mir heute geholt habe. Hi!
Hallo, Koryphäe.
Ja, cool, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Wann war ich bei dir im Podcast?
Das ist inzwischen auch schon
irgendwie. Vor eine Weile her, ne?
Paar Wochen. 5 Wochen oder so ist das her. Ich veröffentliche ja auch wöchentlich und ich glaube, es war Folge 6 und ich bin inzwischen bei 11. Irgendwie so.
Dann lass uns doch mal gleich nutzen, dass wir heute nur zu zweit sind, weil Freddy und Jochen, wir nehmen heute einen Mittwoch auf, die sind beide heute bei herumkommandiert im Stream und vertreten da den Commander Kompass. Du kannst dir mal dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du und warum bist du hier? Und wo findet man deinen Podcast?
Ursprünglich heiße ich Matze, ich bin seit 6 Jahren inzwischen Podcaster. Oh Gott, ich bin alt. Und das Ganze in anderen Formaten, vor allen Dingen im Popkultur- und Filmbereich unterwegs. Und vor einiger Zeit hat man dann witzigerweise kurz vor Pandemie- und Lockdown-Beginn angefangen, doch deutlich mehr mit seinen Freunden Commander zu spielen. Und wie das so ist bei Leuten, die eh schon andauernd vor dem Mikro klemmen, wenn man ein neues Hobbyfeld aufmacht, denkt man sich, geil, da kann man einen Podcast zu machen. Und so war das auch bei mir und ja, dann ist der Commander-Amateur daraus geworden, denn es gibt viele Formate, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, auch auf einem hohen Level. Es gibt aber relativ wenig, zumindest in meinem Umfeld oder in meiner Filterbubble, wo das Ganze vielleicht mal von vorne aufgezäumt wird und gesagt wird, okay, was sind denn die Grundlagen, wo muss man aufpassen und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, Mensch, da kann man ja einhaken und so ist der Commander-Amateur entstanden, den man eigentlich überall hören kann, wo es wichtig ist. iTunes gibt es ja gar nicht mehr. Apple Podcast heißt das Ganze
inzwischen. Ich sag auch manchmal noch iTunes, wenn ich Leuten von unserem Podcast erzähle.
Damals war es das Wichtigste bei iTunes, ganz, ganz viele Rezensionen zu haben. Da das inzwischen allerdings die Marktherrschaft an Spotify gegangen ist, ist das nicht mehr so wichtig. Da bin ich natürlich auch vertreten. Und ja, ansonsten kann man mich auch auf Twitter und Instagram finden, wo man viel Schwachsinn postet, wie das halt auf diesen sozialen Medien immer so ist.
Das ist das Wichtigste im Leben, Schwachsinn auf Twitter posten. Dafür mache ich auch überhaupt unseren Twitter-Account mit dem Commander Kompass.
Mit irgendwelchen random Literaturzitaten.
Ja, genau, genau. Auf jeden Fall an alle da draußen, die ihr das jetzt hört und die euch denkt, das klingt ganz interessant, könnte ich doch mal reinhören. Macht es unbedingt, weil wirklich, der Commander Amateur ist so ein cooler Podcast, gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger, weil da wirklich, man kann sich im Prinzip, es ist fast wie so ein Unikurs, also der fängt wirklich bei den Grundlagen an. Du kannst in der ersten Folge einschalten, dann einfach mal so die komplette, wenn du nichts weißt über Magic, außer vielleicht so,
was ist Trampeln?
Wie tappt man? Man zieht eine Karte pro Zug. Die absoluten Grundregeln. Mehr brauchst du nicht. Du hast keine Ahnung von Commander. Und dann kannst du da wirklich loslegen und einsteigen. Und Schritt für Schritt, jede Folge kriegt man so ein bisschen mehr von dir an die Hand geliefert. Und bei mir ist halt zum Beispiel bei uns so beim Commander Kompass, dass wir regelmäßig von unseren Hörerinnen und Hörern hören. Ja, super cooler Podcast. Ab und zu komme ich nicht so hundertprozentig mit. als jemand irgendwie, ich spiele halt erst seit irgendwie, was weiß ich, paar Wochen oder so, habt ihr da vielleicht nicht noch mal ein bisschen mehr Tipps für Einsteiger? Und den empfehle ich immer auch den Commander Amateur Podcast. Ja, und aber damit wir auch beim Commander Kompass ein bisschen was haben, machen wir heute diese Folge. Und was wir machen, ist, wir gucken uns diese Pre-Constructed Decks an von Commander 2021 von Strixhaven und werden so ein bisschen einfach drüber quatschen, in welche Richtung wir die einzelnen Decks weiterentwickeln würden, was unsere ersten Cuts wären, also die ersten Karten, die wir aus dem Deck rausnehmen würden und die ersten paar Karten, die wir jetzt spontan uns überlegt haben, das fänden wir cool in dem jeweiligen Deck. Und das Ganze ist gedacht als einfach nur als Anregung für Leute, die vielleicht sich jetzt diese Pre-Constructed Decks gekauft haben und sich überlegen, wie könnte ich die jetzt weiterentwickeln? Und das kann am Anfang ja immer ein bisschen overwhelming irgendwie auch sein.
Ja.
Und dafür sind wir da.
Das passt ja auch zu der Folge, in der du bei mir zu Gast warst. Da ging es ja auch um Netdecking und eigene Decks bauen. Und da genau in der Mitte liegt halt im Grunde genommen das Precon-Upgraden. Dementsprechend danke genau, für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hast du dir eigentlich die von den Pre-Constructed Decks welche geholt oder wirst du dir noch welche holen?
Ich habe überlegt, mir das Set zuzulegen, weil ich überraschenderweise ein bisschen Geld über hatte. Daraus wurden dann aber zwei Boosterboxen aus den beiden letzten Ravnica-Editionen, weil die mich zurück zum Magic geholt haben und ich wollte die unbedingt mal öffnen. Was sich auch gelohnt hat.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Was sich auch gelohnt hat, ich glaube, außer zwei habe ich zum Beispiel alle Schockländer gezogen.
Oh, nice. Das heißt, du musst dir jetzt gar nicht mehr das Secret Lair Schockland kaufen.
Nein! Wobei, da, wir hatten das dann in unserem, man hat ja als Magic-Spieler eine WhatsApp-Gruppe für, um da ja zu kommunizieren. Und da haben wir das mal durchgerechnet. Der Preis ist gar nicht so doof für die Dinger. Das ist schon irgendwo okay.
Ja, also tatsächlich, ich glaube, mein Cousin hat sich die geholt oder irgendjemand, den ich kenne. Und da haben wir auch mal durchgerechnet, ich glaube, es ist so 8 € pro Schockland, also gar nicht mal so schlecht. Bei mir ist halt so, dass mein Magic-Budget gerade nicht so gigantisch ist und da bleibt für Secret Lair einfach nicht viel übrig. Aber tatsächlich, als ich mir jetzt noch mal ganz genau die Listen angeguckt habe von den neuen Pre-Constructed Decks, das ist das erste Mal seit vielleicht 2015, dass ich mir tatsächlich überlege, so wow, die könnte ich mir sogar noch kaufen, weil so viele coole neue Karten drin sind. Mhm. Und wir haben ja beide jetzt in Vorbereitung auf die Folge uns überlegt, was würden wir rausnehmen, was würden wir reintun. Mir ist es echt schwer gefallen bei manchen der Decks. Wir können ja einfach mal direkt loslegen. Mhm. Und wenn du magst, würde ich einfach mal sagen, sind wir langweilig, machen es in der normalen Reihenfolge. Also fangen wir einfach mal mit Lorehold an. Und mein erster Gedanke dazu ist, dass man dieses Deck in zwei komplett unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln kann. Vielleicht bevor wir einsteigen in die Details, du bist ja ganz anders rangegangen. Einfach nochmal, um dass wir das kurz abhaken. Man kann diese Decks natürlich überlegen, in welche Richtung möchte ich mit dem Deck gehen? Oder was jetzt eher du gemacht hast, einfach mal zu überlegen, so welche Karten finde ich jetzt erstmal blöd, welche Karten finde ich cool.
Richtig. Ich habe mir jetzt noch keine detaillierten Excel-Listen und so aufgebaut, um zu gucken, okay, wovon haben wir jetzt hier genügend, an welchen Fronten, wie zum Beispiel Ramp oder Interaktion, müssen wir noch auf oder verbessern, sondern ich habe mir die Decks angeguckt und überlegt, welche Karten passen in den allgemeinen Decktypen und welche anderen sind da vielleicht ein bisschen überflüssig oder welche sind einfach, ja, zu teuer oder machen zu wenig dann. Das war so meine Herangehensweise.
Was wären denn so die ersten 2, 3 Karten, die du rausschmeißen würdest aus dem Lorehold-Deck?
Aus dem Lorehold-Deck? Als allererstes, das können wir, glaube ich, schon mal direkt vorwegnehmen. Ich habe das da noch nämlich gar nicht gesehen, weil ich da noch gar nicht so genau auf die Landbase geachtet habe. Aus jedem Deck kann man bitte Temple of the False God rausschmeißen. Denn diese Karte ist eine absolute Falle. Das ist ein Land, was für 2 Mana tappen kann. Allerdings, wenn man 5 Länder kontrolliert, oder waren es 4? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau.
5. Du musst mindestens 5 Länder haben, damit der Tempel irgendwas macht. Und dann tappt er allerdings für 2 farblose Mana. Das heißt, solange du weniger als 5 Länder hast, macht er halt einfach nichts, außer dass er dir einen Landdrop in der Runde quasi füllt, wenn du keine anderen Länder auf der Hand hast.
Und ich bin echt gnatschig, dass sie das, glaube ich, in fast alle Decks gepackt haben, weil es ist wirklich eine Falle. Ganz, ganz häufig sitzt man mit diesem Land auf der Hand und denkt sich, jopp, ich kann hier mit gar nichts tun. Supi.
Ich muss zugeben, beim Temple of the False God, ich hatte den ja auch auf die Liste geschrieben, auch eben als eine Sache zusammen mit dem Campusland, die man cutten kann aus allen 5 Decks, relativ leicht zum Anfang. Ich selber spiele den noch in manchen Decks. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich in einer Phase viele dieser Decks gebaut habe, wo der noch gängigerweise als Standard-Instrumentarium galt im Commander und sehr, sehr viele Leute den gespielt haben. Das hat sich erst seitdem, erst so in den letzten Jahren so ein bisschen, erst in ein, zwei Jahren so ein bisschen etabliert, dass der eigentlich gar nicht vielleicht so super gut ist. Ich habe ihn aber insbesondere in Decks, wo ich non-basic Fetch-Zauber habe, also wo ich irgendwie was drin habe wie Tempt with Discovery in grün zum Beispiel, wo ich eben mir Non-Basics ins Spiel holen kann. Und da kann der manchmal ganz cool sein, weil er ungetappt kommt und mir dann ermöglicht, direkt mir zum Beispiel einen ungetappten Tempel plus irgendein Land des Grünen macht zu holen und dann direkt noch ein Cultivate zu spielen nach diesem anderen Spell. Das auch ist aber super, super, super fringe.
Ja.
Und also in dem Precon ist der halt meistens normal bis in dem Moment, wo er dich halt richtig natzen kann, wenn du nicht aufpasst.
Ja, und in dedizierten Landfall-Decks oder sowas, wo es darum geht, dass du viele Länder draußen hast, da kann man die Karte auch durchaus spielen. Also man so, aber jetzt zum Beispiel auch in Lorehold, nee.
Ja, gerade in Lorehold, also Lorehold ist viel, viel besser geworden in diesem Set als Boros in den letzten Jahren, obwohl Boros ja mittlerweile auch schon nicht mehr ganz so schlecht ist, wie es mal war. Aber es ist immer noch nicht die Mana-stärkste Farbenkombination und da kann man den Tempel getrost weglassen. Das einfach mal so als Basic-Sache, die wir jetzt einmal sagen, stellvertretend für alle Decks, Tempel raus, Campus raus. Generell, wenn ihr eure Precon-Decks upgraden wollt, ist das immer ein guter Punkt, um anzufangen, dass man sich einfach, also Wizards ist relativ knausrig meistens mit den Mana-Bases, die sie in die Precons packen. Und der Wert von Ländern, die ungetappt ins Spiel kommen, ist unglaublich hoch im Commander. Also das ist so das allererste, was, und es gibt auch günstige Länder, die man sich kaufen kann für wenig Geld, die ungetappt ins Spiel kommen und farbiges Mana machen. Und mit denen kann man dann relativ schnell Campus, Guild Gates, was auch immer Wizards so reinpackt in diese Precons, einfach gnadenlos damit ersetzen.
Ja. Also ich bin gerade im, wenn es im Precon-Environment bleibt, finde ich jetzt halt Tab-Länder nicht unbedingt schlimm, gerade weil die man die, was sind der Plural? Campi? Campen?
Campusse?
Ja, Campus ist es. Die Scry-Fähigkeit ist halt viel zu teuer für 4 Mana plus das Tab, also insgesamt 5 Länder. Ja, schön. Aber es ist okayisch. Aber du hast absolut recht. Ich finde es ja schön, dass sie die Painlands mit reingenommen haben. Das heißt, die für farbloses Tappen oder für eine Farbe, die man braucht, die ja aber einen Schaden machen. Die waren nämlich teilweise, habe ich mich gewundert, dass die inzwischen Preise erreichen, so Adaka Wastes oder so. Für meine eine Version habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Euro bezahlt.
Echt jetzt? Ja. Wusste ich gar nicht, dass die mittlerweile so hoch sind. Wow.
Also natürlich, also nicht alle, aber vor allen Dingen das weiß-blaue, ähnlich wie bei den Talis-Männern, ist schon nicht schlecht. Und um deine Frage noch weiter zu beantworten von vorhin, als nächstes habe ich bei dem Deck echt so ein bisschen geguckt, wie man die Mana-Curve bei den Spells generell und auch bei den aktivierten Abilities einigermaßen runterdrücken kann. Denn eine der Karten, die ich rausschmeiße, ich finde es immer schade, wenn man neue Karten rauswirft. Aber der Triplicate Titan, der 9 Mana kostet, zwar eine 9-9er ist, Fliegen, Vigilance, Trample, und wenn er stirbt, teilt er sich in 3 Golems auf, die jeweils eine dieser Fähigkeiten haben. Das ist irgendwie cool, aber 9 Mana, da muss man erstmal hinkommen und dann ist das Spiel meistens eh schon irgendwie vorbei. Oder man möchte lieber mehrere Spells casten als diesen einen. Und dann hat man noch Oskia als Hauptcommander, bei dem man denkt, okay, seine Fähigkeit holt oder macht dir 2 Tokens von Artefakten. Aber man muss ja trotzdem das Mana investieren, das dieses Artefakt kostet. Und man möchte, glaube ich, nie Oskir für 9 Mana tappen.
Das stimmt, ja. Also mit Oskir ist der nicht so wirklich extrem sinnvoll. Er ist ziemlich cool, glaube ich, wenn man ihn mit einem Sec-Outlet und dem Felden spielt, der auch in dem Deck drin ist, Felden of the Third Path, hat die Fähigkeit, er hat 2/3, kostet ein beliebiges 2-rote Mana. Und für 2 farblose in rotes Mana und den Felden tappen, kannst du eben aus eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof wählen und von ihr einen Spielstein, also eine Kopie, eine Token-Kopie ins Spiel bringen mit Haste und wird am Ende des Zuges geopfert. Das heißt, du brauchst nicht mal ein Sec-Outlet. Das heißt, wenn du da diesen Triplicate-Titan im Friedhof hast und Felden hast, kannst du halt jede Runde dir 9/9 fliegend Vigilance Trample Haste holen und dir die 3 Tokens am Ende. Also, es gibt coole Anwendungen, aber ich würde dir recht geben, dass das eine Karte ist, die man cutten kann, weil aktuell ist dieses, das Precon ist halt noch so zwischen 2 Stühlen so. Man kann das in 2 Richtungen entwickeln. Entweder in eine Richtung, dass man wirklich sagt, ich möchte auf Artefakte ausspielen mit ETB-Fähigkeiten, die Opfern aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen oder kopieren und einfach solche Value Chains aufbauen und mit Sacrifice und Recursion ganz viel coole Sachen machen. In die Richtung kann man gehen. Oder man geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und das hatten wir in unserer letzten Woche in der Folge schon. Das könnte man dann Alibu, also diese alternative Legende als Commanderin nehmen, die allen deinen Artefaktkreaturen Eile gibt und noch coole Effekte macht, wenn du angreifst. Und eben richtig stark auf dieses Theme gehen mit Attacking Artifact Creatures, was viele Karten in dem Deck haben. Aber auch da ist dann der Triplicate Titan gar nicht so cool, weil er hat halt von sich aus keine Haste. Das heißt, du zahlst erstmal 9 Mana, wenn du ihn hardcasten möchtest, und er macht halt erstmal nichts. Gut, er lässt seine Typen da, wenn er stirbt, aber du hast halt trotzdem 9 Mana dafür gezahlt und noch niemanden gehauen. Ja. Und andersrum, wenn du halt auf Second Recur gehst, dann ist er wiederum viel, viel zu teuer eigentlich, weil du meistens dann eher billigere Sachen spielen möchtest, die du im Notfall auch einfach gemütlich aus der Hand spielen kannst und nicht erst über den Friedhof den Umweg gehen musst.
Es gibt halt vom Triplicate Titan eine günstigere Version, zumindest in den Mana-Kosten, rein eurotechnisch leider nicht. Das wäre, war auch so ziemlich das Erste, was mir eingefallen ist, was man in dieses Deck packen könnte. Und ich habe dann, als ich geguckt habe, wie teuer die Karte ist, auch direkt zugeschlagen, weil der Preis geht gerade wieder hoch. Ich vermute ganz, ganz stark wegen des Lorehold-Deckes. Das ist die gute alte Wurmcoil-Engine. Für 6 Mana, 6 Sechser, Death Touch und Lifelink. Und ist genauso wie der Triplicate Titan, wenn die Wurmcoil Engine stirbt, teilt sie sich auf in 2 Artefaktwürmer. Der eine hat Death Touch und der andere eben Lifelink.
Ja, die ist einfach, mit der kann man nichts falsch machen. Das ist eine grundsolide Kreatur und das Coole an der ist tatsächlich, egal in welche Richtung man dieses Deck weiterentwickeln möchte, also egal, ob man jetzt auf Angreifen und auf Combat Steps und auf was weiß ich gehen will und Combat Damage oder auf Second Recur, sie ist in beiden Builds stark. Also sie ist ein starker Angreifer, aber ich spiele sie, ich habe zum Beispiel den Shattergang Brothers Deck.
Ah, geil.
In Jund-Farben, das gar nicht auf Artefakte geht, überhaupt nicht. Das geht einfach nur auf viele Kreaturen-Tokens bauen, alle opfern, dann den Gegner durch Blood Artist oder solche Sachen Leben verlieren lassen und halt einfach, also so das Typische, was man halt kennt aus solchen Aristocrat-artigen Decks. Genau. Da spiele ich die, weil sie immer cool ist, weil sie ist halt sie ist halt stark, im Notfall kannst du Leute damit hauen und sie gibt dir guten Value, wenn du sie doch einfach nur durch die Gegend opfern möchtest.
Man darf sich auch wundern, wie stark Lifelink auf dieser Karte ist, weil so ein Swing von 12 Leben insgesamt ist nicht zu verachten. Also ich war schon häufiger kurz vorm Gewinn, wenn es dann am 101er kam und dann kam diese Karte und es war so scheiße. Sie kostet aktuell so um die 15 Euro. Das ist halt, ich habe bei allen Upgrades jetzt so 1 oder 2 Karten, die halt gut ins Geld gehen. Aber gerade hier ist Wurmcoil Engine mit Ausnahme einer anderen Karte für ein späteres Deck wahrscheinlich eigentlich mit das Beste, was man in diesem Jahr upgraden kann.
Ich sehe eine zweite Karte, die du bei deinen Upgrades hast, die mich sehr neugierig macht, weil ich liebe diese Karte und es ist Fanatical Devotion. Warum hast du die drin? Was macht die?
Fanatical Devotion ist eine etwas ältere Karte mit einem etwas älteren Keyword. Die ist ein Enchantment für 2 farblos, ein weißes. Und die besagt, opfere eine Kreatur und eine andere Kreatur wird regeneriert. Die genauen Regeln von Regenerieren sind etwas kompliziert. Im Grunde genommen kann man sich das vorstellen, wie wenn die nächste Zeit, die diese Kreatur stirbt, kommt sie getappt zurück ins Spiel oder wird getappt und wird nicht zerstört. Irgendwie so. Das Schöne nämlich an dieser Karte ist, es ist ein freies Sacrifice Outlet in Weiß. Jeder, der schon mal bei mir im Podcast reingehört hat oder mit dem ich schon mal gespielt habe, weiß, dass ich, deswegen auch schön, dass du es erwähnt hast, Aristocrats und Sacrifice-Strategien liebe. Eins meiner Lieblingsdecks hat Fanatical Devotion drin und spielt genau auch damit. Und als ich mir das Deck angeguckt habe, es gibt so ein paar Karten, die irgendwie Sachen opfern, aber wo immer ein Preis mit drin ist. Und das Deck hat sehr viele Artefakt-Kreaturen und man möchte für Oskar ja auch Artefakte im Friedhof haben. Und wenn man die nicht von der Hand wegbekommt, durch sowas wie Faithless Looting oder sowas, sondern sie draußen sind, hat man irgendwie nicht so richtig die Chance, die sterben zu lassen, was man ja aber möchte. Und deswegen habe ich Fanatical Devotion reingepackt, weil das erstens das macht und zweitens es den Commander beschützt. Und deswegen ist es so eine perfekte Karte, weil die direkt zwei Sachen abdeckt und sie ist super günstig. Kostet unter 1 Euro.
Ich bin auch ein gigantischer Fan von Fanatical Devotion, eines der allerbesten kostenlosen Sack-Outlets, die man in Weiß kriegen kann, in Enchantment-Form, das bleibt dir auch liegen. Und das ist schon sehr viel wert. Also der Grund, warum diese Karte so gut ist, ist nicht das, was im Regeltext nach dem Doppelpunkt steht. Das ist nett, das Regenerieren, das bringt schon was. Aber eigentlich der Grund, warum sie so gut ist, ist nur das, was vor dem Doppelpunkt steht, nämlich einfach Sacrifice a Creature. Ohne dass du Mana dafür zahlen musst oder ohne dass du Leben dafür zahlen musst oder was auch immer. Und insbesondere, wenn man das Deck jetzt, wenn man sich entscheidet, man möchte dieses Deck nicht auf den Kampf ausrichten, also nicht auf den Combat Step bauen, sondern man möchte eben auf Second Recur und solche Sachen bauen, dann sind Free Sack Outlets super gut. Also ich meine, man kann natürlich auch einfach sowas wie irgendwie Ashnots Altar reintun, ne? Also einfach opfere eine Kreatur für 2 farblose Mana, das ist auch mega, mega stark.
Also das und, sollte man vielleicht auch nochmal sagen, so diese typischen Sachen, wie zum Beispiel, natürlich kannst du ein Swords to Plowshares reinpacken, weil ist eine geile Karte, so. Da bin ich von weggegangen, so, ich habe eher nach halt Nicht-Staple-Karten gesucht, wobei 1, 2 sind vielleicht noch mit drin, aber, ne?
Ich meine, es ist auch nicht unbedingt was einzuwenden, also das soll jetzt nicht, wir wollen jetzt euch nicht sagen, baut keine Staples in eure Precons rein, überhaupt nicht, aber dafür braucht ihr uns ja nicht. Also jeder weiß wahrscheinlich, dass Lightning Greaves eine super starke Ausrüstung ist, also einfach für 0 Mana ausrüsten, die ausgerüstete Kreatur kriegt Eile und hat Hexproof, hat Shroud. Dazu müssen wir euch das ja vermutlich aber nicht sagen, spielt Lightning Greaves, packt einen Solring in euer Deck, falls noch keiner drin ist. Das können die Leute sich vermutlich auch einfach selber denken. Aber der Punkt ist quasi, kostenlose Sack-Outlets sind super, wenn einem der Ashnots-Altar nicht reicht oder wenn man sagt, man möchte nicht das Geld ausgeben für einen Phyrexian-Altar zum Beispiel, der ja auch ein paar Euro wert ist. Dann ist eben Fanatical Devotion eine super, super alternative Karte. Was ich noch sagen würde zu dem Lorehold-Deck, bevor wir weitergehen, falls man jetzt tatsächlich, also ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie würde ich das Deck umbauen, wenn ich auf den Combat-Step gehe. Mhm. Und das hat es mir ein bisschen erleichtert zu überlegen, was ich rausnehmen soll. Weil oft, und das ist, glaube ich, so ein Problem, das man vielleicht gerade auch als Einsteigerin oder als Einsteiger hat, wenn man mit einem neuen Deck hantiert, ist es schwer zu entscheiden, was man überhaupt cutten soll. Also was sind überhaupt die Karten, die nicht so, weil irgendwie jede Karte sieht dann doch cool aus. Und so, das ist ja auch generell eins der größten Struggles am Commander, wenn man ein neues Deck baut. Wie kommt man auf die 100 Karten runter, nachdem man seine ersten 150 Kartenliste gemacht hat und Karten, die geil in dem Deck sein können?
Das wird irgendwann mal eine extra Folge bei mir, so, wie schmeißt man Karten raus?
Da kann man auch viel darüber sich unterhalten, auf jeden Fall. Aber eine Sache, die da hilft, ist, dass man sich die Frage stellt, was will dieses Deck machen? Wie sieht der ideale Zug aus, den ich mit diesem Deck machen möchte? Und wenn die Antwort ist, ich will Leuten so richtig, richtig auf die Fresse geben, ich will denen so richtig das Gesicht wegsemmeln, indem ich mal mit Kreaturen angreife. Dann kann man sich angucken, die Karten, die im Deck sind, welche Karten machen vielleicht eher was anderes und machen das gar nicht so sehr. Und eine Karte zum Beispiel ist der Dickside Engineer. Auch eine super coole Karte. 3-3, kostet 2 farblose in weißes Mana, ein Zwergen-Artificer. Der sagt, immer wenn du einen Artefakt-Zaubersprich wirkst, kannst du 2 Mana bezahlen. Und wenn du das machst, machst du einen 0-0 Construct Artifact Creature Token, mit der so viel hat, wie du Artefakte kontrollierst, Power und Toughness.
Ein Construct.
Ist eine coole Karte, aber, und kann sogar auch funktionieren mit dieser Strategie, Leute anzugreifen, nur brauchst du den unbedingt. Das ist so ein bisschen die Sache. So, die Artefaktzauber, die du spielst, wenn du auf so ein Face-Bash-Deck Strategie gehst, sind meistens bereits Sachen, die Leuten auf die Nase geben. Sind meistens bereits auch Kreaturen, die irgendwie Evasion haben oder was auch immer. Und oft kosten die dann vielleicht auch das ein oder andere Mana. Also sind das dann teilweise auch sowas wie eben die Wurmcoil Engine, die halt 6 Mana kostet. Und wenn du dann noch mal 2 Mana extra zahlen musst für den Effekt von diesem Engineer, nur um einfach noch eine weitere Kreatur zu bekommen, hast du halt mehr vom selben. Und der ist vielleicht cool, wenn du eben sehr, sehr viele günstige Artefakte hast, die du immer wieder ausspielst und dann dir mit dem quasi als Finisher deine Kreaturen bauen kannst, um Leute zu hauen. Also oder als zusätzliche Sack-Outlets, Sacrifice-Fodder oder was auch immer. Was meinst du?
Als in einem SRAM-Deck, was ja auch wohl enorm viele Artefakte sehr schnell rausspielt.
Beispielsweise, ja, genau. Ja. Also das ist auch eine Karte, die kann man absolut in dem Deck spielen und kann man absolut begründen, warum die cool ist. Und wenn man sie cool findet, dann bitte soll man die auf jeden Fall auch spielen. Aber es wäre eine Karte, die ich vielleicht rausnehmen würde, wenn ich sagen würde, ich möchte das auf ein Agro-Deck bauen. Wollen wir mal weitergehen zum nächsten Deck, einfach damit wir noch mit allen durchkommen in der Folge heute.
Ich möchte nur kurz für den Recursion-Artefakt aus dem Friedhof-Weg möchte ich noch einmal mein Herz für Quintorius geben, denn das ist die Uncommon Legend von Lorehold aus Strixhaven, die euch Token macht, immer wenn eine Karte den Friedhof verlässt. Und aus welchem Grund auch immer ist sie in diesem Deck nicht drin.
Auch ein sehr gutes Upgrade, das man wahrscheinlich relativ schnell machen kann, weil ich meine, Uncommon aus dem neuesten Set, den kriegst du an jeder Straßenecke vermutlich.
Ja, hinterhergeschossen.
Und auch einfach noch mal ein Beispiel, wenn man den reinmacht, das ist dann halt auch ein Deck, das überhaupt nicht auf so Combat-Damage und solche Sachen gehen möchte. Also schon irgendwann, um Leute zu töten, aber nicht als Hauptstrategie, sondern eben auf, krieg Sachen in deinen Friedhof, hol sie aus deinem Friedhof wieder raus und dann krieg Value davon.
Jo.
So, Prismari. Auch eine echt coole Liste, wo ich mir schwer getan habe zu überlegen, also ich finde einfach die ganzen neuen Karten, die gedruckt wurden, alle so super geil in diesem Commander-Set dieses Jahr.
Die meisten. Darf ich schon mal den ersten offensichtlichen Cut sagen?
Bitte, ja.
Das ist ein Spellslinger-Deck in Rot und Blau. Boah, Gott, Farben. Und eine der Karten, die da drin ist, Sly Instigator. 3 farblos, Blau, 2/4 und für ein Blaus und ihn tappen. Kann eine Kreatur deines Gegners nicht geblockt werden und sie wird gegoadet. Das heißt, sie muss angreifen, kann jemand angreifen, außer dich. Also, was macht diese Karte in einem Spellslinger-Deck?
Ja.
Das hat, glaube ich, niemand verstanden, was die da drin tut.
Das ist eben genau wieder das, was immer so das Name of the Game beim Precon-Upgraden ist, sich überlegen, was will das Deck machen. Und wenn du sagst, dein Deck, ich will Instants und Sorceries spielen und kopieren und Payoffs bekommen und Value kriegen und Storm und was weiß ich, dann brauchst du diesen Sly Instigator nicht. Den brauchst du einfach nicht. Der hat damit nichts zu tun. Und jedes Mal, wenn du den ziehst, ziehst du eine Karte, die nicht interagiert mit deinen Instants und Sorceries.
Ist schon super weird, warum die da drin ist.
Ich meine, ich finde es eine coole Karte. Ich fände auch ein Izzet bzw. Prismari Politics Deck mal witzig. Ich selber habe eins noch mit Weiß mit dabei, was auf so ähnliche Effekte geht, also mit Ruhan als Commander, das Leute zum Angreifen zwingt und dann aber auch die auf andere Leute lenkt und so. Da würde der gut reinpassen. Aber die offensichtliche Richtung, in die dieses Deck eigentlich gehen will. Und bei Prismari, finde ich, ist es nicht so sehr, dass du in unterschiedliche Richtungen eigentlich dich entwickeln kannst, ist halt, du spielst Instant und Sorceries. Das ist das, was ja, Sinn macht.
Das, was in dem Deck dann halt, wo man sich entscheiden muss, go big or go small. Weil entweder macht man richtig fette Zaubersprüche, wovon auch einige in diesem Deck sind, oder man nimmt halt wirklich diese Storm-Richtung, möglichst viele kleine Zaubersprüche.
Genau, genau. Das sind die zwei Wege, die dieses Deck aufzeigt. Was wäre denn von deiner Seite aus spontan der Weg, der dich mehr interessieren würde bei dem Deck?
Da ich nicht so der Storm-Spieler bin, halt schon eher, dass man holt jetzt mal die dicken Zauber raus. Weil das beim Commander-Spiel auch das ist, womit ich am meisten Spaß habe. Und dementsprechend wäre die teurere Karte, die ich in dieses Deck tun würde, der gute alte Haifun.
Der gute alte Nebenbei bemerkt, die Karte vielleicht in der zumindest jüngeren Geschichte Magics mit wahrscheinlich der coolsten Übersetzung im Deutschen.
Absolut, ich liebe sie. Deswegen habe ich sie mir auch extra auf Deutsch gekauft. Denn das ist eine Enchantment für 5 farblos, ein blaues. Man kann es auch cyclen, das ist aber relativ egal. Zumindest hierfür im Standard ist es ganz gut. Aber die besagt halt immer, wenn du einen Instant oder Sorcery spielst, kriegst du einen XX fliegenden High-Token, wobei X gleich der Mana-Value des Zaubers ist. Und wenn man nun mal ein Deck spielt, bei dem man irgendwie, was weiß ich, was haben wir so bei den Sorceries? Inspiring Refrain kostet schon 6 Mana. Spiel die Karte, die ja auch sonst sich immer selbst wieder spielt. Mhm. Du kriegst jedes Mal einen 6-6er fliegenden High. Ist doch geil.
Ja, nee, passt sehr gut rein in das Deck als Finisher. Passt auch tatsächlich in das Quandrix-Deck rein, wo wir nachher dazu noch mal kommen werden. Da werde ich noch mal einen Shoutout an den Haifun geben. die Cuts bei dem Deck, vielleicht um noch mal zu überlegen, was kann raus, um eben Raum zu machen. Jetzt nehmen wir mal an, wir gehen in die Richtung von dieser Strategie, die sagt, hohe Mana-Kosten. Mhm. Aber selbst wenn wir sagen, wenn man sagt, wir gehen in die Richtung von kleinem Storm und so weiter, dann kann man sowas wie das Elemental Masterpiece einfach rausschmeißen. Das kostet 7 Mana, ist eine Sorcery, 5 farblose Blau und Rot und macht dir 2 Elementar-Kreaturen-Spielsteine mit 4-4 und sonst nichts. Mhm. Doch Blau und Rot, aber haben einfach nur 4-4, keine Fähigkeiten. Und das ist halt einfach nicht die mega gute Karte. Sie hat noch diese neue Fähigkeit, wo du sie abwerfen kannst für 2 Blau-Rot-Hybrid und dann einen Treasure-Token bekommst.
Das ist der Grund, warum ich sie zum Beispiel nicht rausgeschmissen habe, weil ich diese Prismari-Fähigkeit mit diesem Pseudo-Ramp eigentlich ganz gerne mag.
Ja, einerseits ja. Andererseits ist es eine Karte, wo ich mir jetzt denke, die Precons sind jetzt alle vom Power-Level nicht verkehrt, überhaupt nicht. So wie die aussehen, könnte man problemlos sich mit denen an den Tisch setzen, wo ich meine normalen Decks spiele, also auf dem Power-Level, mit dem ich spiele, mit vielen Leuten, und da problemlos mitspielen. Aber wenn man sagt, okay, ich will's dann doch noch mal einen Ticken effizienter haben oder einen Ticken besser, dann gibt's für 7 Mana schon einfach auch Sachen, die mehr dir bringen als 2 4-4 Tokens, die halt relativ schnell wahrscheinlich sterben werden und die sicherlich nicht wirklich viel ausrichten werden, während sie da liegen. Und das wäre dann so ein bisschen so die Karte, wo ich sagen würde, die könnte man, wenn man Lust hat, ersetzen mit einem richtig krassen Haymaker, der irgendwie, also vielleicht irgendwie mehr macht. Also sowas wie zum Beispiel du gebracht hast mit Expansion Explosion.
Ja, eine meiner absoluten Hasskarten aus der Ravnica-Standardzeit. Oh, was habe ich dieses Wilderness Reclamation Deck gehasst.
Aber jetzt willst du sie trotzdem spielen, hä?
Sie passt halt einfach ins Deck. So. Und witzigerweise hatte ich sie in einem Booster.
Was macht die denn nochmal? Die eine Hälfte sagt, man kopiert was.
Die eine Hälfte ist, genau, passt nämlich dann auch zu diesem ganzen Magecraft-Ding, was in Strixhaven ja durchaus drin ist, denn Expansion Explosion ist eine Doppelkarte. Man kann entweder Hybrid Izzet mal 2 zahlen, also Blau-Rot oder Blau-Rot, und ein Instant oder Sorcery mit Mana-Kosten 4 oder weniger kopieren. und neue, ja, neue Ziele dafür bestimmen. Das muss nicht die eigene sein, was ganz cool ist. Und Explosion ist dann die Hälfte für den großen Zauber, kostet blau, blau, rot, rot und X. Und Explosion kann X Schaden auf irgendein Ziel schießen und ein Spieler der eigenen Wahl zieht X Karten. Das kann, wenn man diesen Weg geht, mit großen Spells zu ziemlich witzigen Zügen führen, dass man auf einmal irgendwie 15 Karten auf der Hand hat.
Ja, das ist nicht verkehrt.
Eben. Und auch die andere Hälfte hilft uns halt einfach gut, um, ja, um vielleicht auch kleinere Spells dann zu kopieren und doppelt zu nutzen oder um einen Counterspell abzuwehren.
Oder einfach sowas wie ein Cultivate kopieren, wenn der Gegner, wenn ein grünes Deck am Tisch ist, das Mana aufbaut und man dann eben mitmacht.
Weißt du, welche Karte hingegen viel zu teuer ist für einen Kopiereffekt?
Nein, sag es mir.
Es ist Narumeha, die Meisterzauberin. 2 farblos, bla bla, 3-3, Flash. Und wenn sie ins Spiel kommt, kann man einen, eine Sorcery oder Instant, den man selbst kontrolliert, kopieren. Und da ist schon mal die Einschränkung, man kopiert etwas Eigenes, das heißt, diese Schutzfähigkeit ist nicht in dem gleichen Maße gegeben, auch dadurch, dass das Deck relativ wenig Counterspells spielt. Und wofür man das noch spielen könnte, andere Zauberer kriegen +1/+1, davon hat man, ich weiß nicht, 2 oder so in diesem Deck. Und für 4 Mana einfach irgendwas kopieren, ist einfach zu teuer.
Ja, nee, stimme ich dir zu. Die Karte ist jetzt nicht per se eine ganz schlechte Karte, weil sie eben in dem Wizard-Tribal-Deck schon auch irgendwo ihren Platz haben kann. Insbesondere, wenn du diesen Typen spielst, der ETBs kopiert von Wizards.
Ja, nerv nicht.
Oh. Dean Naban, irgendwie, ich habe vergessen, wie er heißt.
Ja, ja, ja. Ein Kumpel von uns.
Also Dean of Iteration.
Genau. Einer aus unserer Spielgruppe spielt Inala. Und das ist halt, da ist die Karte halt auch noch mal doppelt ätzend.
Ja, ja. Aber das hier ist halt kein Zauberer-Deck. Das ist kein Tribal-Deck, sondern es ist ein Spellslinger-Deck. Und das Coole an dem ist, dass man tatsächlich eben auf die teuren Spells gehen kann und dann noch mal 4 Mana oben drauflegen, um was zu kopieren. Gibt's einfach in besser. Muss einfach, also lohnt sich, also ist ein guter Cut. Und wenn man sich jetzt fragt, was sind so richtig krasse Haymaker, die man in dem Deck spielen könnte, die extrem massiv reinhauen in Instant- und Sorcery-Form, einer meiner allerliebsten Haymaker-Karten für Spellslinger-Decks ist das Finale of Promise von War of the Spark. Für X Mana und 2 Rote ist das eine Hexerei und besagt, du kannst aus deinem Friedhof einen Instant- und eine Sorcery-Karte kopieren und diese Kopien dann ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen wirken. Und ich glaube, du exilierst die Sachen, die du kopiert hast.
Und du
werden exiliert. Ah nee, du kopierst sie gar nicht, sondern du wirkst sie direkt aus dem Friedhof. Und wenn X 10 oder mehr ist, dann darfst du das Ganze doppelt kopieren. Also du kriegst dann 2-mal jede Karte, die du aus dem Friedhof castest. Und das ist halt einfach massiv cool. Also das ist halt klar, okay, du gibst 12 Mana aus, dafür kriegst du dann aber auch richtig, richtig was. Und das sind halt Sachen, da kannst du möglicherweise, wenn du die richtigen Zaubersprüche im Friedhof hast, fast das Spiel damit gewinnen oder zumindest Leute aus dem Spiel nehmen. Und das ist halt das, was ich kriegen will für richtig viel Mana und nicht einfach nur 2-4-4 Tokens.
Ja, nee, absolut verständlich. Ansonsten hätte ich noch, einfach um den Card-Draw ein bisschen zu beschleunigen, auch aus Strixhaven Archmage Emeritus reingepackt. Der Magecraft hat, immer wenn du ein Zauber, also ein Instant oder Sorcery spielst oder kopierst, zieh eine Karte.
Ja, ist nicht verkehrt.
Absolut nicht verkehrt.
Card-Draw, wenn du das machst, was du eh machen willst, ist immer eine gute Möglichkeit, ein Deck ein bisschen mehr Gas zu geben.
Absolut. Und eine Karte, ich habe sie mir gekauft, weil ich mir ein entsprechendes Deck gerade baue. Aber es gibt zu wenige Karten in diesem Deck, um das Ganze jetzt in dem Prismari Precon zu rechtfertigen. Das ist die Elementalists Palette. Die immer wenn man einen Zauberspruch mit X in den Casting-Cost spielt, kriegt sie 2 Charge-Counter. Und man kann sie für ein Mana eine beliebigen Farbe tappen, kostet übrigens 3 Mana, oder man kann so viele farblose Mana hinzufügen, wie Charge Counter drauf sind. Mhm. Und das kann man aber nur ausgeben, um X-Spells zu spielen. Ich baue mir gerade ein Roisin Meanderer Deck, was erster Linie auf X-Spells geht. Ja. Und das mit irgendwelchen Hydren oder so ist super lustig und es synergiert auch großartig. Und es gibt mit Sicherheit auch Spellslinger-Decks, die mit X-Spells gut umgehen können. Aber das ist hier irgendwie nicht der Fall.
Das ist eben wieder so eine Frage, wo man sich die Frage stellen muss, in welche Richtung möchte ich das Deck bauen? Und es gibt Karten eben so wie diese Elementalist Palette, die nur, die besonders dann Sinn machen, wenn man sehr stark in eine Richtung geht. Mhm. Und wenn man eben zum Beispiel sagt, ich habe ein Deck mit auch Zaxara zum Beispiel, diese Hydra-Commanderin aus der letzten Generation der Precon-Decks, die macht Sachen immer, wenn du was mit X in den Mana-Kosten castest, kriegst du einen Hydra-Token, der so stark ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Und sie macht noch Tappen, kriegst 2 Mana. Da macht sowas halt Sinn. Und wenn man sagt, ich will mein Izzet-Deck auf X-Spells bauen, dann macht es Sinn. Wenn man sagt, ich möchte das aber irgendwie eher auf Storm oder ich hab, wenn man am Ende seiner Liste durchgeht und merkt, ich habe nur so 2, 3 Karten überhaupt in dem Deck drin, die überhaupt X in den Mana-Kosten haben, dann macht halt die Palette auch keinen Sinn in dem Deck.
Dann ist es halt ein 3-Mana-Mana-Rock. So, blöd.
Aber wenn wir jetzt schon von X reden, dann kommen wir doch mal zu Quandrix.
Wow. Beste Überleitung aller Zeiten.
Ja, jetzt wo Freddy nicht da ist, muss ich ab und zu die kreativen Überleitungen machen. Sonst macht er das häufig bei uns im Podcast. Das Quandrix-Deck ist ja eins, ganz witzigerweise, habe ich mir vor kurzem ein Gormuldrak-Deck gebaut, als der rauskam in Commander Legends. Und weil der ja 4-3 Salamander-Tokens macht, habe ich das sehr stark auf Tokens, Token kopieren, irgendwie so Zeug gemacht und gemerkt, dass es da so viele geile Synergien gibt.
Ja.
Und ich finde es so cool und auch sehr lustig, dass Wizards scheinbar meine Wohnung verwanzt hat und eben direkt meine Ideen klaut, weil keine andere Erklärung kann es geben, als dass sie jetzt mit Quandrix im Precon auch so stark auf dieses Token-Theme gehen.
Vor allen Dingen auch mit so enorm witzigen Effekten. Also, ihr hattet ja in eurer letzten Folge über die beiden möglichen Commander geredet und ihr wart von Edrix und Neff nicht so richtig angetan. Das liegt in erster Linie, glaube ich, daran, dass Essex, der andere Commander, einfach unendlich gut ist und richtig, richtig bescheuert werden kann. Ich finde Edrix und Neff aber auch enorm stark, weil der Effekt, dass du doppelt so viele Token bekommst, ist einfach komplett Banane.
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, dieser Effekt mit dem, also es gibt einen Grund, warum Doubling Season so eine beliebte Commander-Karte ist und auch ein heftiges Price-Tag hat. Spoiler Alert, sie könnte auf deiner Liste sein, man weiß es noch nicht so genau. Aber wenn du das in der Command Zone hast, das ist einfach, da kannst du nicht viel falsch machen. So, das ist wie Linsensuppe. Das ist jetzt vielleicht nicht das allerkreativste Kochrezept, aber du weißt einfach, dass es immer gut sein wird.
Muss es eine Linsensuppe sein?
Naja, okay, dann.
Ich weiß, was du meinst.
I don't know. Your preferred classical recipe. Ich weiß nicht, was dann ein besseres Nudeln Beispiel wäre.
Mit Tomatensauce.
Ja, eine gute Bolognese.
Oh, ja.
Eine richtig schöne Bolognese. Da weißt du, was du hast.
Und genau so ist das Quandrix-Deck. Ja.
Oder zumindest Edrix und Neff. Ja.
Ja. Die beste Karte, die man in dieses Deck tun kann, ist nun mal Doubling Season. Die kostet aktuell 35 Euro. Ist ein Enchantment, 4 farblos, ein grünes. Und immer wenn man ein Token generiert, macht man doppelt so viele Token. Und immer wenn man +1/+1 Counter irgendwo rauf, oder wenn man generell Counter irgendwo rauflegt, legt man doppelt so viele Counter da drauf. Das mit dem +1/+1 habe ich im Kopf, weil ich die immer so spiele. Aber ich hab gehört, sie soll in Super Friends Deck auch recht okay sein.
Ja.
Kurzer Fun Fact dazu. Ich hatte ein Playset davon und die 3, die ich verkauft habe, haben mir mein erstes Commander Deck bezahlt. Es ist einfach, man packt 1-1 Counter irgendwo rauf in diesem Deck und man macht sehr viele Token. Was kann es Besseres geben, als all das zu verdoppeln? Hey!
Ich habe vielleicht für die Leute, die sich jetzt denken, boah, nee, 35 Euro ist jetzt nicht ganz, was ich ausgeben möchte für eine Magic-Karte, zwei alternative Budget-Varianten davon. Also es gibt natürlich Parallel Evolution, die mittlerweile ja aber auch, Parallel Lives meine ich, die mittlerweile auch ein Haufen Geld wert ist.
Ich glaube, ähnlicher Preiskategorie, weil die auch nur einmal gedruckt wurde.
Ja, genau, die ist, glaube ich, auch sehr hochgegangen, weil viele Leute dachten, sie wäre in dem Precon drin und dann war sie trotzdem nicht, also war sie doch nicht drin und ist jetzt dann noch mal ein bisschen teurer. Ich habe meine, glaube ich, vor kurzem auch auf MKM gestellt, weil ich sie für den Preis, was die gerade ist, nicht unbedingt, ich glaube, die ist bei fast 40 Euro oder sowas gerade. Auch absurd eigentlich. Aber was sehr cool ist, man muss ja nicht die Tokens immer kopieren, wenn sie ins Spiel kommen. Man kann sie auch einfach irgendwann kopieren und oft auch sehr überraschend aus dem Nichts. Und da gibt's zwei sehr, sehr coole Karten, die das machen. Das eine ist Second Harvest und das andere ist Parallel Evolution. Ich sag mal erstmal Second Harvest, weil das ein bisschen die bessere Variante davon ist. Das ist ein Spontanzauber, kostet zwei farblose, zwei grüne Mana und sagt einfach, jeden Token, den du kontrollierst, kannst du verdoppeln. Also du kriegst für jeden Token, den du kontrollierst, einen weiteren Token, der eine Kopie dieser bleibenden Karte ist. Und das Coole ist halt, wenn du, sag ich mal, 5, 6, 7 Tokens hast, aber nicht ganz genug, um bei deinen Gegnern jetzt durch die Verteidigung durchzukommen, kannst du es im Endstep spielen von dem Menschen, der vor dir dran ist, verdoppelst aus dem Nichts deine Armee und in deinem Zug hast du dann richtig was für einen Alpha-Strike, der die Leute einfach kalt erwischen kann. Und das kannst du mit sowas wie Doubling Season weniger überraschend halt nur machen.
Ich mag die Idee, da jetzt allerdings eine Regelfrage. Denn die Quantrix-Karten arbeiten ganz, ganz viel mit diesen Fractals. Die ja mit
plus. Das ist ein Problem, das geht nicht, ja. Da hast du Pech gehabt. Mit den Fractals macht das nichts, das stimmt.
Gut, weil die mit 1-1-Countern ins Spiel kommen und eigentlich 0-0 haben. Und wenn man einen 0-0er kopiert, stirbt er.
Ja, ich muss jetzt noch mal, das müsste ich noch mal, da sollen die Leute auf unseren Discord kommen, ins Regelforum. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie das ist. Ich glaube, dass tatsächlich lustigerweise Doubling Season dir deine Fractals mit den Marken kopiert. Also, dass du da dann auch den +1/+1 Marken auf den zweiten Fractal bekommst. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das so ist. Da will ich jetzt keinen Unfug erzählen.
Nee, aber das ist halt, da müsste man halt gucken, wie viele Fractal-Karten denn letzten Endes im Deck sind.
Genau, das ist natürlich immer noch so ein bisschen so eine, also, das Krasse mit Doubling Season ist natürlich an den Fractals allein schon, dass es dir ja zusätzlich noch die +1/+1 Marken kopiert, die du auf den Fractals bekommst. Also da kriegst du dann gegebenenfalls richtig, richtig massiven Value raus. Ich würde jetzt beim Quantrix-Deck einfach noch mal abschließend sagen, ich finde diese Grundidee mit den Tokens extrem lustig. Ich würde da nicht viel an der Richtung ändern, die das Deck vorgibt. Und im Gegensatz zu den anderen Decks sehe ich jetzt bei dem auch nicht so sehr, dass man das, also man könnte natürlich, es hat ein paar Karten drin, die irgendwie auf +1/+1 Marken gehen. Sowas wie das Forgotten Ancient zum Beispiel, also das vergessene Urwesen, das sagt, hat 0-3, immer wenn du einen Zauberspruch spielst, kriegt es eine +1/+1 Marke. Und am Anfang von deinem Upkeep kannst du diese +1/+1 Marken auf deine anderen Kreaturen legen. Sowas könnte man dann halt eben rausnehmen. Wenn du sagst, du möchtest wirklich auf Tokens und Token kopieren und solche Geschichten gehen, dann kannst du diese +1/+1 Markenrichtung rausnehmen. Und Leute, die unseren Podcast ab und zu hören, wissen ja, dass ich und Simic-Decks, die nur auf +1/+1 Marken gehen, kein besonders gutes Verhältnis zueinander haben.
Aber was ist, wenn es Atraxa ist?
Wie bitte?
Aber was ist, wenn es ein Atraxa 1-1 Counter-Deck ist?
Ja, dann ist es natürlich hoch originell. eine Karte, die ich noch reinmachen würde in das Set, in das Deck, weil es ein sehr cooler Effekt ist und weil ich mich darauf freue, die in meinem Gormuldrak-Deck zu spielen, ist Koma Cosmos Serpent aus dem neuen Kaldheim-Set mit der extrem coolen Fähigkeit, dass du in jedem Upkeep einen 3-3 Serpent-Token bekommst, also auch im Upkeep deiner Gegner. Und ich glaube, Koma hat, 6-6, wenn ich mich nicht täusche, und hat dann noch die Fähigkeit, dass du diese Serpents opfern kannst, um entweder Koma unzerstörbar zu machen oder eine Kreatur zu tappen und sie generell ihre permanent aktivierten Fähigkeiten auszuschalten.
Generell ein Permanent, was nicht zu unterschätzen ist, weil man damit Weil man damit Länder tappen kann.
Und Planeswalker im Upkeep, die man dann auch verhindern kann für die Runde. wenn man nicht anders die Ultimate aufhalten kann.
Ja, ist eine absolut geile Karte.
Und das Coole ist halt so, ist diese Effekte gab es bisher nicht so häufig. Es gab lange Zeit einfach nur die Verdant Force, die grüne Kraft, die das gemacht hat in jedem Upkeep. Dann gab es diese Triade aus dem Ravnica-Set, die das gemacht hat. Nee, und jetzt ist das halt mit Koma, dass die halt von Anfang an 3-3 Tokens machst, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und wenn man ein Deck baut, das auf Tokens geht und Simic-Farben hat, kann man mit Koma nicht viel falsch machen.
Nee, absolut. Ich würde vielleicht noch eine der besten Card-Draw-Karten mit reinnehmen, wenn es darum geht, dass man etwas größere Kreaturen spielt. Das ist nämlich Elemental Bond. Für 2 Farblose ein grünes und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, zieh eine Karte. So, und ja, drunter hat man eher selten Kreaturen in diesem Deck. Dementsprechend ist das einfach ein großartiger Refill die gesamte Zeit.
Ja, da kann man mit Koma einfach gemütlich in jedem Upkeep eine Karte ziehen zum Beispiel. Das ist super gut.
Absolut.
Lass uns mal weitergehen und zwar zu Silverquill. Silverquill ist ja so ein bisschen das Sorgenkind unter diesen 5 Decks, was wir zumindest in der letzten Folge behauptet haben. Aber das war ja, glaube ich, auch ein bisschen deine Einschätzung, ne?
Ja, ich mag die Idee des Commanders. Meine Hündin hat genießt, Gesundheit.
Prost, Gesundheit.
Beides. Ich mag die Idee hinter ey, jetzt wird hier nicht gebellt. Ich mag die Idee hinter der Commanderin. Ich mag einen Großteil der neuen Karten, die da drin sind.
Grüße gehen raus. Deine Hündin mag auch das Silverquill-Deck nicht so super gern, scheinbar.
Ja, vor allen Dingen, sie ist schwarz mit weißen Pfoten. Das passt eigentlich ganz gut. Es gibt halt so Karten wie der Tempting Contract, die halt bei diesen ganzen politischen Dingen krass fehlzünden, in meinen Augen. Da hattet ihr ja auch in der letzten Folge eigentlich genügend drüber geredet. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch so Karten wie den dieser Boardwipe, der eine Kreatur überlässt, die dich aber nicht angreifen kann. Wie hieß die denn? Komm gerade. Promise of Loyalty. 4 Mana, ein weißes und ein weißes. Und jeder Spieler packt einen Woe-Counter auf eine Kreatur, die sie kontrollieren und müssen den Rest opfern. Und jede Kreatur mit einem Woe-Counter kann dich oder Planeswalker, die du kontrollierst, nicht angreifen. Solange sie diesen Counter drauf haben. Was ich eine unendlich witzige Karte finde. Natürlich.
Das ist so eine geile Karte.
Ich finde die super.
Ja, Hammer.
Natürlich dürfen die Gegner entscheiden, was sie behalten. Aber du sagst halt, so, ich bin raus, habt Spaß.
Das Silverquill-Deck ist von allen 5 Decks, glaube ich, das, wo du am meisten die Möglichkeit hast, Karten auf eine andere Art zu spielen, als sie vielleicht normalerweise gespielt werden. Und was ich damit meine, ist, wenn du das Deck hat wieder 2 Richtungen, in die man das upgraden kann. Entweder auf dieses +1/+1-Counter-Gedöns, was du so ein bisschen hast. Aber das würde ich sagen, lassen wir jetzt mal außer Acht, weil das wirklich Spannende ist, wenn man sagt, man geht in diese politische Richtung. Und es gibt Karten, die sind explizit politisch. Also das ist so ein bisschen der Promise of Loyalty auch, aber der zwingt ja fast schon Leute dazu, dich nicht anzugreifen. Dann gibt's Sachen wie eben dieses Secret Rendezvous, also auch eine neue Karte für 3 Mana, du und ein Gegner deiner Wahl ziehen 3 Karten, wo du dann dir so ein bisschen kleine Favors kaufen kannst. Aber was besonders cool ist in dem Deck, glaube ich, ist, wenn man Karten benutzt, so Fog-Effekte, und es gibt gerade in dieser Farbkombination ein paar sehr coole Fog-Effekte, die man dann quasi an den Meistbietenden verkauft oder mit denen man Leuten das Leben retten kann. Und dann stehen sie in deiner eigenen Schuld. Also es gibt Ink Shield in dem Deck, was sehr cool ist. Die funktioniert nur, wenn jemand dich angreift, aber sagt für 5 Mana Spontanzauber, dass du allen Kampfschaden verhinderst. Und dann für jeden Schaden, der verhindert wurde, kriegst du einen 2-1 Tintling-Token.
Das ist übrigens, glaube ich, eine der Karten, die, wenn wir in 2 Jahren oder so noch mal drauf gucken, die in Preis hochgeht.
Es ist eine sehr einzigartige Karte. Ich weiß nicht, wie viele sie wirklich spielen werden, weil sie 5 Mana kostet, fünf aber Mana, ich kann mir vorstellen, viel. dass sie, also es gibt halt ein paar Decks, wo du die immer spielen wollen wirst, so. Da stimme ich dir zu. Und eine zweite Karte, die ich reinmachen würde, wenn ich das Deck auf ein politisches Deck baue, und tatsächlich aus allen 5 Decks ist das, was mich am meisten interessiert gerade, wäre die Karte Batwing Broom. Das ist aus Eventide, glaube ich. Ein Instant für ein farbloses und ein Hybrid, weiß oder schwarz. Und sagt auch, verhindere allen Kampfschaden, der diese Runde zugefügt werden würde, falls ein weißes Mana ausgegeben wurde, um das zu casten. Und jeder Spieler verliert einen Lebenspunkt für jede angreifende Kreatur, die er oder sie kontrolliert, falls ein schwarzes Mana gezahlt wurde. Das heißt, wenn du eben genau Orzhov oder halt Silverquill Mana dafür zahlst, dann machst du einen Fog-Effekt und kannst jemanden eine ganze Menge Leben verlieren lassen. Und das Coole finde ich, dann kann man das halt eben auch in einem gegnerischen Zug machen, um jemanden, der halt vielleicht gealpha-striked werden würde, nochmal für eine Runde zu retten und zu sagen, hey, machen wir einen Deal. Ich lasse dich für eine Runde, also quasi ich schütze dich jetzt vor dem Sterben und dafür bist du halt dann mein Gnom für das restliche Spiel und greifst andere Leute an oder greifst für 5 Runden andere an oder was auch immer. Also wenn man Leute wirklich vor dem Sterben schützt, kann man extrem viel dafür einfordern und das sind dann auch, finde ich, Deals, wo man also sich vielleicht nicht immer Freunde damit macht unter den restlichen Leuten, die am Tisch sind, aber wo man eigentlich schon sagen kann, so okay, kann auch eine sehr witzige Sache sein.
Die Spielgruppe muss das halt irgendwie mitmachen. Wenn du da jetzt mit Leuten sitzt, die sagen, ja, na klar, und dann aber die Deals nicht einhalten, dann spiel einfach nicht mehr mit diesen Menschen. Aber ja, also die Leute müssen Bock drauf haben, aber das habe ich generell, ist das Gefühl bei diesem Deck.
Das stimmt, ja, genau. Das ist ein Deck, auf das du auch selber Lust haben musst, wenn du es selber spielst. Weil wenn du keine Lust hast auf diese subtilen Politics-Sachen, die halt immer auch einfach schief gehen können. Und es kann immer frustrierend sein, wenn Leute sich nicht dran halten. Dann ist das nicht das Deck, das du vielleicht als allererstes dir holen solltest von den Precons.
Ich war auch bei den Cuts so ein bisschen am Überlegen, dieses ganze Politikgedöns drin zu lassen. Aber zum Beispiel eine Karte, die ich echt einfach nicht gut finde, egal wie man es dreht und wendet, ist der Hunted Lamassu für 2 farblos, weiß-weiß, 5-5 fliegend. Und wenn ein Spiel kommt, kriegt ein Gegner deiner Wahl einen 4-4er schwarzen Horror-Creature-Token. Also dafür, dass man seinem Gegner irgendwas gibt, ist der Impact dieser Karte einfach deutlich zu gering.
Ja. Da gehe ich mit dem mit. Den kann man mit was anderem ersetzen. Und das ist das Deck mit den 40 Ländern, im Gegensatz zu den anderen, die teilweise nur 37 haben.
Wobei, ich glaube, nee,
Witherbloom hat auch 40, ne?
Quandrix auch. Also diese haben alle relativ viele.
Nee, Quandrix hat, Quandrix? Ja, Prismari hat nur 37. Stimmt, okay, es gibt einige Decks mit 40 Ländern. 40 Länder kann man getrost 1, 2 oder sogar 3 Länder cutten und entweder mit Mana Rocks ersetzen oder einfach mit was anderem, mit Card Draw oder mit was auch immer, weil so viel braucht man dann doch nicht unbedingt so viele Länder im Deck.
Nee. Eine weitere Karte, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte, die nämlich dann auch hervorragend politisch einzusetzen ist, ist Settle the Wreckage. Aus Ixalan, 2 farblos, weiß-weiß, ist ein Instant und die besagt, dass alle angreifenden Kreaturen exiliert werden und der Besitzer sucht dann entsprechend viele Standardländer raus, die getappt ins Spiel kommen. Also es ist eigentlich ein Massen-Path to Exile.
Ja.
Und die kannst du halt dann auch immer spielen. Wenn jetzt der Cranko-Spieler auf einmal jemanden mit, weiß nicht, 1000 Goblin-Tokens angreift, sagst du halt, ha, du hast jetzt keine Länder mehr im Deck und es passiert nichts.
Ja, genau. Also das ist basically einfach noch mal ein Fog-Effekt. Also Fog für alle Leute, die das nicht wissen, ist, geht zurück auf eine Karte, die, ich weiß gar nicht mehr welche, die Fog im Namen hatte. Einfach nur Fog. Das war einfach nur Fog.
Ein grünes.
Und sagt einfach, verhindere allen Kampfschaden, der diese Runde zugefügt wird. Und alle Karten, die was in der Richtung machen, nennt man halt so. Und Settle the Wreckage ist ja so ähnlich, nur es ist halt gleichzeitig auch ein Boardwipe. Und es ist wieder dasselbe Ding. Du kannst eben einen gefährlichen Spieler, der viele angreifende Kreaturen hat, seine Kreaturen wegnehmen und es dann aber so erscheinen lassen, als ob du jemanden rettest. wenn jetzt jemand anderes angegriffen wird und dir damit dann eben wieder politisches Kapital erschaffen am Tisch. Das ist auch das eine wichtige Grundregel von politischen Decks, dass man halt natürlich auch Aktionen macht, die man vielleicht ohnehin machen würde, aber sie so framed und so wirken lässt, ohne das vielleicht explizit zu sagen, dass die anderen Leute dann einem dankbar dafür sind.
Ich würde ganz gerne noch eine Karte reinschmeißen, wenn man jetzt nämlich darauf keine Lust hat, sondern das Ganze dann doch in Richtung 1-1-Counter bauen möchte. Eine Karte, die ich ein bisschen underplayed finde, also ich kann es verstehen, weil sie kostet 4 Mana, aber der Effekt ist eigentlich ganz gut, ist Skyclave Shadowcat. 3 farblos, ein schwarzes für 3-3 und für ein farblos und ein schwarzes kann man eine andere Kreatur opfern und auf die Shadowcat einen 1-1-Counter legen. Was aber viel wichtiger ist, immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, stirbt und wenn ein 1-1-Counter drauf ist, zieht man eine Karte. Ist ein enorm guter Effekt, gerade in diesem Deck, was jetzt nicht so viele Draw-Effekte hat, hatte ich irgendwie das Gefühl.
Das wäre halt genau eine Karte, die sehr cool ist als Budget-Karte, wenn man auf die +1/+1-Marken-Richtung geht. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, man möchte in diese Richtung das Deck entwickeln, nicht so sehr auf dieses politische Zeug, sondern einfach auf Value mit den Marken, dann ist da Shadowcat eine sehr coole Idee.
Funktioniert wahrscheinlich deutlich besser mit Felisa, die diesen Inklings ja genau. Als 1-1-Counter geben. Und die kann man theoretisch auch noch opfern und so weiter und so fort. Also, ja, ist einfach eine grundsolide Karte.
Gebe ich dir absolut recht. Und mit diesem Stichwort können wir uns, glaube ich, mal verabschieden vom Silverquill-Deck und zu Witherbloom kommen, das letzte Deck heute.
Oh ja.
Und du hast vorhin schon gemeint, dass du da dir extrem schwer getan hast, überhaupt irgendwas zu finden, was du cutten würdest.
Ja, auf jeden Fall. Denn witzigerweise, wir meinten ja schon die ganze Zeit so, meistens kann man es irgendwie in zwei Richtungen bauen. Und jetzt kommt das Witherbloom-Deck und sagt, zwei Richtungen bauen? Ja, passt. Beides ist auf diesem Commander drauf. Habt Spaß. Denn Willow Dusk ist ein Payoff für Life Gain und Life Loss. Was eine herrliche Dualität darstellt, finde ich super cool. Und dementsprechend habe ich echt geguckt, was man in diesem Deck rausnehmen könnte. Weil so gut wie alles irgendwo miteinander synergiert. Alles hat irgendwo einen Effekt fürs Leben bekommen oder Leben verlieren und so weiter und so fort. Ich habe dann zum Beispiel geguckt, eine Karte, die ich rausnehmen würde, ist der Sun Droplet. Das ist ein Artefakt für 2 farblose. Immer wenn du Schaden bekommst, kommen so viele Charge-Counter drauf und am Anfang des Upkeeps kannst du einen Charge-Counter runternehmen und ein Leben bekommen.
Am Anfang jedes Upkeeps allerdings.
Oh ja, jedes Upkeeps, okay. Trotzdem sind 3 Leben innerhalb einer Runde nicht so richtig geil.
Ich denke, bei der Karte, das ist ein gutes Beispiel, weil es kommt so ein bisschen drauf an, wie baut man dieses Life-Gain-Theme jetzt ganz genau. Und es gibt ja Life-Gain-Decks, die wollen einfach eher besonders viele Leben bekommen in auf einmal. Also gerade mit Witherbloom gibt es ja auch sehr, sehr viele Karten, die damit interagieren. Eben equal to the amount of life you gained this turn. Das steht ja auch auf Willow Dusk selber drauf. Und da macht es dann nicht so viel Sinn. Aber wenn du andere Decks spielst, die zum Beispiel Karloff of the Ghost Council als Commander haben, also was der andere Farbenkombination war, aber die sagen, immer wenn du Leben bekommst, passiert irgendwas. Dann willst du genau solche Effekte haben, die dir immer mal wieder ping, ping, ping ein Leben geben, möglichst regelmäßig und jedes Mal dir dann wieder diese Trigger bringen. Und das ist halt einfach die Frage, will man das Deck in eine Richtung bauen, wo man auf Synergien geht mit regelmäßigen kleinen Life-Gain und Triggern und solchen Sachen? Oder möchte man in diesem Slot lieber was spielen, was einem mit einem Mal einen ganzen Haufen Leben gibt?
Ja, wir haben da zum Beispiel die. Man muss noch nicht mal in Orzhov-Farben gehen, sondern in diesem Deck gibt es ja auch Dina, die Uncommon aus Strixhaven, die sagt, immer wenn du Leben bekommst, verliert jeder Gegner ein Leben. Und da ist es komplett egal, wie viel Leben du bekommst, dementsprechend genau. Ist es eigentlich ganz gut, mehrfach so kleinere Einheiten an Leben
zu bekommen. Die ist genau so ein Beispiel. Also wenn man die jetzt nicht mit einer Infinite-Combo spielt, was mit der relativ leicht ist, dann ist die zweitbeste Variante, sie mit sowas wie mit dem Sun Droplet oder was Ähnlichem zu spielen, um eben möglichst häufig diesen Drain zu bekommen. Mhm. Okay, ich muss jetzt direkt bei Witherbloom die aller wichtigste Karte nennen, die ich in dieses Deck packen würde, die ich allen Leuten ans Herz lege. In eigentlich jeder Dimension ist diese Karte cool. Das Artwork ist fantastisch makaber. Sie ist sehr unbekannt und wird euch immer Street Credibility geben, wenn ihr sie spielt. Der Flavortext ist ein bisschen cringy, aber trotzdem irgendwie nett. Und alles ist toll. Der Effekt ist gigantisch. Es handelt sich um die Karte Grim Feast. Eine Verzauberung aus Arabian, aus Mirage. Und die kostet ein farbloses, ein schwarzes, ein grünes Mana und sagt, am Anfang von deinem Upkeep fügt dir Grim Feast einen Schadenspunkt zu. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so super cool. Aber sagt sie, was meinst du?
Beste Karte.
Ja, genau, that's it, das ist die Karte. Nein, natürlich macht die Karte auch noch was Gutes. Und zwar immer, wenn eine Kreatur von einem Gegner stirbt, kriegst du so viel Leben, wie diese Kreatur Toughness hatte. Und das ist serious life gain. In so einem normalen Commander-Game kriegst du so viel Leben damit. Ein Boardwipe kommt und du kriegst 100 Leben. Oder du kriegst einfach, am Tisch hat irgendjemand so ein Sacrifice Aristocrats Deck und die ganze Zeit kriegst du Leben dadurch. Die Karte ist massiv cool, kostet auch echt nicht viel Geld, glaube ich, aktuell noch, weil sie wenig Leute kennen.
10 Euro oder so?
Okay, gut, kostet schon ein bisschen Geld dann mittlerweile, weil aus Mirage gibt's einfach nicht so viele Kopien von dieser Karte.
War ich der Meinung, dass du es gerade irgendwie gesagt hättest im Vorgespräch?
Ja, stimmt, du hast recht. Die kostet tatsächlich irgendwas 7 bis 10 Euro, glaube ich, auf Card Market. Aber es ist eine super Karte und es ist so, finde ich, wenn du in Golgari-Farben bist und du möchtest Live-Gain spielen, dann kriegst du keine bessere Karte als das Grim Feast dafür. Eine absolut gigantische Karte und das ist, glaube ich, so die Karte, die ich als allererstes so Windmill in dieses Deck reinslammen würde.
Mein allererster Pick ist dann die andere Richtung, nämlich Life Loss. Und da ist die Karte, weil es auch eine Karte ist, mit der ich damals sehr gerne gespielt habe, weil es zu meiner allerersten richtig krassen Hochzeit in der 6., 7. Klasse damals kam die raus. Das ist die Wall of Blood aus der ersten Mirrodin-Erweiterung für 2 farblose, ein schwarzes, eine 0-2er Wand, eine Wall. Aber was ganz interessant ist, man kann ein Leben bezahlen und sie kriegt +1/+1. Und das ist nicht begrenzt. Das heißt, man kann sein gesamtes Leben reinpumpen und dann durch die Effekte, die man sonst noch drin hat, wie zum Beispiel in Willow Dusk, kann man eine andere Kreatur hochpushen und dementsprechend sehr, sehr dolle hauen gehen.
Ja, ja, man darf das nicht unterschätzen in so Decks, die, also, dass es einfach sehr cool sein kann, sehr schnell sehr viel Leben zu verlieren oder zahlen zu können für irgendwelche Dinge. Was ähnlich cool ist, ist zum Beispiel sowas wie Ballast the Citadel, wo du eben Karten von oben von deiner Bibliothek casten kannst und du zahlst dann so viel Leben anstatt den Mana-Kosten. Das ist ein Artefakt für 3 beliebige, 3 schwarze Mana. Man muss so ein bisschen aufpassen, glaube ich, bei dem, dass man nicht zu sehr in so eine Solitärrichtung geht. Da muss man auch mit Leuten spielen, die das in Ordnung finden, weil das kann halt zu sehr, sehr langen Zügen führen. Insbesondere, wenn man sie noch mit Nekropotenz kombiniert. Was eine andere Karte ist, die dich Karten ziehen lässt für ein Leben pro Karte. Aber das sind genauso die Sachen, die in dieses Deck, glaube ich, als Upgrade sehr gut reinpassen, dass man noch mal guckt, ich habe vielleicht schon sehr viel Life-Gain, ich möchte diesen Life-Gain noch mal verbessern und ich möchte dann wirklich nicht einfach nur einen Haufen Leben haben, sondern dieses Leben als Ressource nutzen, um damit wieder krasse Sachen machen zu können. Also das wäre so ganz klar die Richtung, in die dieses Deck in meinen Augen gehen möchte. Mhm.
Ich würde ganz gerne noch einen unfassbar großen Shoutout an den guten Elder Dragon geben, denn das ist das einzige Deck, bei dem ich gedacht habe, es passt wie die Faust aufs Auge, dass man den Elder Dragon aus dem Hauptset da reinpackt, nämlich den Belladros Witherbloom. Der kostet halt 5 farblos schwarz und grün für 4/4 Flying. Ist ein Investment, ist allerdings unendlich gut in diesem Deck, denn wenn man schon sehr viel mit Leben Life-Gain spielt, muss man das auch irgendwie einsetzen. Deswegen sind sowas wie Wall of Blood oder auch Bolas Citadel, sind diese gut, weil nur weil du sehr viel Leben hast, gewinnst du das Spiel nicht. Und Wither, der Belladros sagt halt, dass du 10 Leben zahlen kannst, einmal im Zug, und alle Länder, die du kontrollierst, enttappen kannst. Was dir doppelt so viel Mana gibt, was enorm gut ist. Und wo du das gerade meintest mit Koma, Belladros gibt uns in jedem Upkeep einen 1-1 schwarzen und grünen Pest-Creature-Token, die ich auch super cute finde. Und wenn die sterben, kriegt man Leben.
Auch eine super coole Karte auf jeden Fall. Oh, und du hast recht, das ist ganz witzig. Das ist, glaube ich, der einzige Elder Dragon ist, der eine unmittelbare, direkte Synergie hat mit dem Precon. Bei allen anderen ist es nicht so ganz klar, beziehungsweise sie haben, also gut, Tanasir Quandrix hat dann wieder die +1/+1 Marken, wo du dann, wenn du in die +1/+1 Marken Richtung gehst bei Simic, aber das ist jetzt nicht so das Spannendste aller
der
Zeiten.
Der Shadrick Silverquill hatte halt auch diesen
stimmt, ja, der passt auch ganz gut noch zu dem Deck dazu, Aspekt, hast recht.
Aber ist halt jetzt auch nicht, wo ich sage, ja, ey, wie die Faust aufs Auge, das ist dann halt hier dann der Fall. Das war das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist auch.
Ja. Okay, mein lieber Matze, wir kommen langsam zum Ende der Folge und ich werde dich jetzt mit was überfallen, was ich vergessen habe, dir zu sagen vor der Aufzeichnung der Folge. Aber du kannst es dir vielleicht schon denken, wenn du schon die eine oder andere Folge von uns gehört hast. Immer wenn wir einen Gast haben, dann lassen wir die Karte der Woche den Gast mitbringen. Und jetzt kannst du dir entweder noch kurz eine ausdenken oder wir machen kurz eine Pause und du überlegst dir schnell eine.
Die Karte, die ich vorstellen möchte, ist super, super nischig. Denn ich baue gerade an einem Varagoth-Deck. Der ist aus Kaltheim, ist ein Demon Rouge für 2 farblos, ein schwarzes Death Touch. Und der hat diese Boast-Ability, dass man. Und jetzt, ich kenne mich mit Tutoren nicht so richtig gut aus. Ist das Demonic Tutor?
Vampiric. Oben auf der Bibliothek meinst du.
Ja, genau. Und das kann man mit der Karte halt easy machen. Und ich will so ein Big Black Deck im Grunde genommen bauen. Und eine Karte, die mir dann aufgefallen ist, die wahrscheinlich viel zu teuer ist und in keinem anderen Deck in irgendeiner Form Sinn ergibt, ist Baneful Omen. Aber ich finde die so witzig, dass ich mir dachte, die packst du rein und guckst mal, ob sie funktioniert. Das ist für 4 farblos, schwarz, 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 also eigentlich auch nur empfehlenswert in einem Mono-Black-Deck, ein Enchantment. Und zu Beginn jedes Endsteppes darf man, das heißt, du musst
deines Endsteps, nicht jedes.
Ja, ja. Entschuldigung. darf man die oberste Karte der Bibliothek aufdecken. Und wenn man das macht, verliert jeder Gegner Leben in Höhe der Mana-Kosten der Karte. Und ich habe sehr lange an diesem Deck geschraubt und mir überlegt, okay, sowas wie Mask of Memory, mit dem man die Karten dann direkt ziehen kann und so weiter und so fort, muss irgendwie rein. Und dann bin ich über diese Karte gestolpert und dachte mir, ach nö, ich lasse sie einfach oben liegen und hau allen Gegnern sehr, sehr, sehr viel Schaden rein.
Super cool, ey, das finde ich ja mal so eine geile Interaktion, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte diese Karte selber auch ich hatte mal ein Abzahn-Enchantress-Deck, also grün-weiß-schwarzes Enchantress-Deck mit so ganz vielen Propaganda-Effekten, dass ich nicht angegriffen werden kann und alle meine Enchantments kriegen Shroud und Avacyn macht noch alles indestructible und so und dann habe ich immer eine super krasse Pillow Fort aufgebaut, aber hatte dann keine Möglichkeit tatsächlich irgendwie die Gegner umzubringen und da habe ich dann unter anderem dieses Enchantment gespielt, um Leute schon ziemlich massiv Leben verlieren zu lassen.
Also würdest du sagen, ist auf jeden Fall eine Karte, die man in so einem Deck spielen kann?
100%. Auf jeden Fall. Also ich meine, sie ist ein bisschen pricey, weil sie einfach 7 Mana kostet und die Leute werden sie versuchen, sehr schnell wegzuballern, weil sie das halt einfach echt Angst haben vor dem Effekt. Das ist auch ein sehr unangenehmer Effekt natürlich. Und es kann dir natürlich passieren, dass sie 5-6 Runden hintereinander gar nichts macht, weil du halt immer nur Länder oben hast. Aber in Kombination mit diesem Commander, der dir quasi jede Runde einen Vampiric Tutor gibt und jede Runde dir eine Karte aus der Bibliothek oben auf die Bibliothek legt, ist es schon sehr, sehr lustig. Finde ich mega witzig, die Idee. Gut, okay, das war's dann so ein bisschen für heute. Wir sagen einfach noch mal ganz am Ende den Leuten da draußen, dass wir uns sehr gefreut haben, dass ihr mal wieder zugehört habt. Das sagen wir viel zu selten. Und uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, entweder hier beim Commander Kompass, Twitter und so weiter, wisst ihr, glaube ich, von uns mittlerweile. Das werde ich diesmal nicht alles noch mal sagen, außer, dass ihr unserem TikTok-Account folgen solltet, weil den muss ich immer noch bewerben. Da mache ich mir auch viel Arbeit mit dem zurzeit. Aber vor allem solltet ihr rübergehen zum Commander Amateur und dort einschalten. Den findet ihr auf Spotify, auf Apple, iTunes, Music,
wie auch immer das heißt.
Google Podcasts, wo immer es auch Podcasts eben gibt, unter Commander Amateur. Da findet ihr auch, dein Twitter ist auch einfach Commander-Amateur, glaube ich, ne?
Nee, weil bei, ich wollte es einheitlich halten und bei Instagram war es zu lang. Es ist EDH-Amateur.
Ah, ja, ja, okay. Ja gut, das ist ja wie bei uns. EDH-Kompass auf Twitter oder EDH-Amateur auf Twitter. Und genau, noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest, wie sie vielleicht dich auch supporten können oder sowas in der Richtung, oder haben wir das Wichtigste schon gesagt? Sonst kannst du auch gerne Grüße rausgeben noch an irgendwen.
Sollte meine Spielgruppe zuhören, hallo. nein, ich freue mich, hier gewesen sein zu dürfen. Es ist spät, ich habe lange gearbeitet, mein Kopf ist durch.
Ja, wir haben jetzt auch eine richtige Tour de Force heute gemacht mit allen 5 Precon-Decks. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, als ich vorgehabt habe, aber hoffentlich hat sie den Leuten trotzdem gefallen.
Du, irgendwann werde ich dich mal bei der Welle Nerdpool einladen und dann machen wir mal ein ganz entspanntes 4-5-Stunden-Ding. Das ist kein Problem.
Oida, ja, Mann. Das finde ich tatsächlich eine mittlerweile sehr attraktive Idee. Weil unsere Podcasts sind auch immer so ein Ticken länger geworden immer. Am Anfang habe ich noch viel, viel mehr, haben wir noch viel, viel mehr drauf geachtet, die eben bei diesem 45-Minuten-Mark zu halten. Und so langsam versuchen wir jetzt wieder, das so ein bisschen hinzukommen, aber es ist echt schwer, wenn man sich einmal angewöhnt hat, irgendwie auf die 1:10 zu gehen.
Ja, vor allen Dingen ist dann noch der Unterschied, ihr nehmt ja auch dann digital auf. Was meinst du, was passiert, wenn man beieinander sitzt und noch 2-3 Bierchen dabei trinkt?
Oh ja, gut. Aber das ist eine Vorstellung, die mir sowieso schon wieder Herzblut bluten lässt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das tatsächlich irgendwann mal wieder geht. Aber darauf können wir uns freuen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, damit wir bald auch irgendwann unsere Podcasts live aufnehmen können, seid brav da draußen. Wenn ihr euch impfen lassen könnt, macht es. Ansonsten tragt brav eine Maske, wenn ihr unterwegs seid, und genießt den Frühling und habt eine gute Zeit und schaltet wieder ein bei uns. Und dann in diesem Sinne, Matze, war cool, dass du da warst.
Nochmal danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao. Bis dann.